Guten Abend, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank ins LCB. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich lese den Anfang von »Warum das Kind in der Polenta kocht«. Ich stelle mir den Himmel vor. Er ist so groß, dass ich sofort einschlafe, um mich zu beruhigen. Beim Aufwachen weiß ich, dass Gott etwas kleiner ist als der Himmel, sonst würden wir beim Beten vor Schreck dauernd einschlafen. Spricht Gott fremde Sprachen? Kann er auch Ausländer verstehen? Oder sitzen die Engel in kleinen gläsernen Kabinen und machen Übersetzungen? Und gibt es tatsächlich einen Zirkus im Himmel? Mutter sagt ja. Vater lacht. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Gott. Wenn Gott Gott wäre, würde er runterkommen und uns helfen, sagt er. Aber warum sollte er runterkommen, wenn wir später eh zu ihm reisen? Männer glauben sowieso weniger an Gott als Frauen und Kinder, wegen der Konkurrenz. Mein Vater will nicht, dass Gott auch mein Vater ist. Hier ist jedes Land im Ausland. Der Zirkus ist immer im Ausland, aber im Wohnwagen ist das Zuhause. Ich öffne die Tür vom Wohnwagen so wenig wie möglich, damit das Zuhause nicht verdampft. Die gerösteten Auberginen meiner Mutter riechen überall wie zu Hause, egal in welchem Land wir sind. Meine Mutter sagt, dass wir im Ausland viel mehr von unserem Land haben, weil das ganze Essen unseres Landes ins Ausland verkauft wird. Wären wir zu Hause, würde dann alles wie im Ausland riechen? Mein Land kenne ich nur vom Riechen. Es riecht wie das Essen meiner Mutter. Mein Vater sagt, an den Geruch seines Landes erinnert man sich überall. Man erkennt ihn aber nur, wenn man weit weg ist. Wie riecht Gott? Das Essen meiner Mutter riecht zwar auf der ganzen Welt gleich, es schmeckt aber im Ausland anders, wegen der Sehnsucht. Außerdem leben wir hier wie reiche Leute. Nach dem Essen können wir die Suppenknochen mit gutem Gewissen wegwerfen, während sie zu Hause für die nächste Suppe aufbewahrt werden müssen. Meine Cousine Annika muss zu Hause vor dem Brotladen die ganze Nacht Schlange stehen. Die Leute stehen so nah beieinander, dass sie beim Warten schlafen können. Das Schlangestehen ist zu Hause ein Beruf. Onkel Nergo und seine Söhne warten abwechslungsweise Tag und Nacht und kurz vor dem Laden verkaufen sie ihre guten Plätze an andere, die es sich leisten können, keine Geduld zum Warten zu haben. Dann fangen sie mit dem Warten wieder von hinten an. Im Ausland kann man sich das Warten ersparen. Hier braucht man fürs Einkaufen keine Zeit, nur Geld. Auf dem Markt muss man fast nie anstehen. Im Gegenteil, sie behandeln einen wie eine wichtige Person, sagen sogar Danke, wenn man was kauft. Das Ausland verändert uns nicht. In allen Ländern essen wir mit dem Mund. In der Morgendämmerung steht meine Mutter auf und beginnt zu kochen, rupft das Huhn und hält es über die offene Gasflamme. Im Hotel schlachtet sie das Huhn in der Badewanne. Beim Schlachten kreischen die Hühner international. Wir verstehen sie überall. Schlachten im Hotel ist verboten. Wir drehen das Radio auf, öffnen das Fenster und machen Lärm. Ich will das Huhn vorher nicht sehen, sonst will ich es lebendig behalten. Was nicht in die Suppe kommt, geht ins Klo. Ich fürchte mich vor dem Klo. Nachts pinkle ich ins Lavabo, da kommen die toten Hühner nicht wieder rauf. Wir wohnen immer woanders. Manchmal ist der Wohnwagen so klein, dass wir fast nicht aneinander vorbeikommen. Dann gibt uns der Zirkus einen großen Wohnwagen mit Toilette. Oder die Hotelzimmer sind wie feuchte Löcher voller Ungeziefer. Aber manchmal wohnen wir in Luxushotels mit Kühlschrank im Zimmer und Fernsehen. Wir dürfen nichts liebgewinnen. Ich bin es gewohnt, mich überall so einzurichten, dass ich mich wohlfühle. Dazu muss ich nur mein blaues Tuch auf einen Stuhl legen. Das ist das Meer. Neben dem Bett habe ich immer das Meer. Ich muss nur aus dem Bett steigen und schon kann ich schwimmen. In meinem Meer muss man nicht schwimmen können, um zu schwimmen. Nachts decke ich das Meer mit dem geblümten Morgenmantel meiner Mutter zu, damit mich die Haifische nicht packen, wenn ich pinkeln muss. Eines Tages werden wir ein großes Haus mit Luxus haben, mit Schwimmbad im Wohnzimmer und Sophia Loren, die bei uns ein- und ausgeht. Ich möchte ein Zimmer voller Schränke, in denen ich meine Kleider und alle meine Sachen aufbewahren kann. Mein Vater sammelt echte Ölbilder mit Pferden und meine Mutter teures Porzellangeschirr, das wir aber nie benutzen, weil es sich durch das Ein- und Auspacken abnützt und zerbricht. Unser Besitz ist in einem großen Koffer mit viel Zeitungspapier eingepackt. Aus allen Ländern sammeln wir schöne Sachen für unser großes Haus. Meine Tante sammelt Plüschtiere, die ihre Liebhaber auf dem Jahrmarkt abschießen. Meine Mutter ist die Frau mit den Haaren aus Stahl. Sie hängt in der Kuppel an den Haaren und jongliert mit Bällen, Ringen und Feuerfackeln. Wenn ich größer werde und schlank, muss ich auch an den Haaren hängen. Ich darf mir die Haare nur vorsichtig kämmen. Meine Mutter sagt, die Haare sind das Wichtigste an einer Frau. Mein Vater sagt, das Wichtigste sind die Hüften. Ich stelle mir eine Frau vor mit so großen Hüften wie das Zirkuszelt. Das verträgt sich aber nicht mit dem Hängen. Ich werde nie an den Haaren hängen, ich will nicht. Ich zupfe mir büschelweise die Haare vom Kopf, wie die Federn vom Suppenhuhn. Eine Frau ohne Haare findet keinen Mann, sagt meine Mutter. Ich will keinen Mann. Ich will lieber so sein wie meine Schwester. Sie ist mutig und macht immer Probleme. Meine Schwester ist nur die Tochter meines Vaters. Sie ist alles, weil meine Mutter ihr das Leben gerettet hat, als sie rachitisch und voller Läuse war. Obwohl sie eine Fremde ist, liebe ich sie wie meine Schwester. Ihre Mutter ist die Stieftochter meines Vaters. Sie und ihre Mutter, die Großmutter meiner Schwester und die frühere Frau meines Vaters leben in einem Spital, weil sie verrückt geworden sind. Meine Schwester ist auch verrückt, sagt meine Mutter, weil mein Vater sie wie eine Frau liebt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auch verrückt werde. Deshalb nimmt mich meine Mutter überall mit. Mein Vater will sowieso nur meine Schwester. Meine Schwester kann alles viel besser als ich. Obwohl sie nur ein paar Jahre älter ist, hat sie schon ein zerquetschtes Knie. Mein Vater ist ihr mit einem Traktor ins Bein gefahren, damit sie keinen Mann findet und immer bei ihm bleibt. Ich werde nicht zum Zirkus dazugehören, bevor ich mich nicht auch richtig verletzt habe. Das geht aber nicht. Immer kommt mir meine Mutter in die Quere. Ich kann nicht einmal aufs Seil steigen, ohne dass sie fast in Ohnmacht fällt. Ich war nur jemand, bevor ich geboren wurde. Vor meiner Geburt war ich schon 8 Monate lang Seiltänzerin auf dem Kopf. Ich lag in meiner Mutter, sie machte den Spagat auf dem hohen Seil und ich schaute runter oder drückte mich aufs Seil. Einmal konnte sie vom Spagat nicht mehr hochkommen und ich bin fast rausgefallen. Kurz danach kam ich zur Welt. Bei meiner Geburt war ich sehr schön. Meine Mutter befürchtete, dass man mich stehlen und ihr ein fremdes Kind in die Wiege legen würde. Ich kam ganz kahl zur Welt. Nachdem ich gebadet worden war, schminkte mir meine Mutter mit ihrem schwarzen Stift dicke Augenbrauen. Meine Tante zählte nach, ob ich alle Finger hatte, und die Hebamme band mir meine krummen Beine mit einem Verband zusammen. Mein Vater war nicht dabei. Meine Mutter taufte mich wie die Hebamme, weil sie aus dem Ausland kam. Und meine Tante gab mir als zweiten Namen noch den eines Filmstars, damit ich auch berühmt werde. Ich heiße aber nicht wie Sophia Loren. Ich warte den ganzen Tag auf die Nacht. Wenn meine Mutter nicht abstürzt von der Kuppel, essen wir nach der Vorstellung gemeinsam Hühnersuppe. Meine Mutter hat lange, schlanke Beine. Auf dem Foto sieht sie japanisch aus, mit glattem, schwarzem Haar und Fransen. Wir gleichen uns nicht. Ich gleiche meinem Vater. Er ist gar nicht dein Vater, dieser Bandit, sagt meine Mutter manchmal wütend. Wir brauchen ihn nicht. Warum ist mein Vater nicht mein Vater? Meine Mutter gibt sich Männern gegenüber manchmal für meine Schwester aus. Sie verdreht dabei die Augen und zieht die Wörter in die Länge, als hätte sie plötzlich Honig im Mund. Dabei mag sie keinen Honig. Am liebsten isst sie Schwarzbrot mit Butter und Salz und trinkt Weißwein. Trinkt so viel Weißwein, wie ich Zuckerwatte esse. Würden wir stattdessen das Geld sparen, könnten wir uns damit unser großes Haus mit Hühnern kaufen. Wenn sich meine Mutter für meine Schwester ausgibt, riecht sie plötzlich ganz fremd. Sie darf mich dann nicht mehr anfassen. Im Hotel muss sie auf dem Boden schlafen. Ich will das Bett mit ihr nicht teilen. Meine Mutter ist anders als andere, weil sie an den Haaren hängt. Und das zieht den Kopf in die Länge und macht das Gehirn lang. Meine Schwester ist schön wie ein Mann. Sie prügelt sich mit allen Kindern. Sie ist eine Zigeunerin. Ich will auch eine Zigeunerin werden. Während meine Mutter in der Kuppel an den Haaren hängt, erzählt mir meine Schwester das Märchen vom Kind, das in der Polenta kocht, um mich zu beruhigen. Wenn ich mir vorstelle, wie das Kind in der Polenta kocht und wie weh das tut, muss ich nicht immer daran denken, dass meine Mutter von oben abstürzen könnte, sagt sie. Aber es nützt nichts. Ich muss immer an den Tod meiner Mutter denken, um von ihm nicht überrascht zu werden. Ich sehe, wie sie sich mit den Feuerfackeln die Haare in Brand steckt, wie sie brennend auf den Boden stürzt. Und wenn ich mich über sie beuge, zerfällt ihr Gesicht zu Asche. Ich schreie nicht. Ich habe meinen Mund weggeworfen. Das Abbauen vom Zirkuszelt ist überall gleich, wie ein großes Begräbnis, immer in der Nacht, nach der letzten Vorstellung in einer Stadt. Wenn der Zirkuszaun entfernt wird, kommen manchmal Fremde zu unserem Wohnwagen und drücken ihr Gesicht an die Fensterscheibe. Wohnwagen und Käfige werden mit Blinklicht wie ein Trauerzug zum Bahnhof gefahren und auf den Zug verladen. Bei mir löst sich alles auf und es geht ein Wind durch mich hindurch. Am liebsten will ich so sein wie die Leute draußen. Dort können alle lesen und wissen Bescheid. Sie haben eine Seele aus Weißmehl. Am liebsten will ich tot sein. Dann weinen alle bei meinem Begräbnis und machen sich Vorwürfe. Mein Vater ist klein wie ein Stuhl. Mein Vater ist so berühmt wie der Präsident von Amerika. Er ist Clown und Akrobat und Bandit. Vor der Vorstellung steht er immer an der Zirkusbar und spricht mit wichtigen Leuten und macht Geschäfte. Er klebt Fotos von uns auf den Bildschirm. Dann fotografiert er den Fernseher. Das sind wir, sagt er zu den wichtigen Leuten. Wir waren schon oft im Fernsehen. Manchmal schlägt er sich mit anderen Männern. Oder er schlägt meine Mutter und zerschnipselt die Kostüme mit dem Rasiermesser und sagt, heute lasse ich dich von der Kuppel runterwerfen. Mein Vater ist so alt wie mein Großvater, aber ich glaube nicht, dass er das merkt. Seit wir von zu Hause weg sind, ist mein Vater auch Filmdirektor geworden. Er geht immer mit einer Kamera herum und filmt die Gegend. Dafür gibt er fast unser ganzes Geld aus. Uns hat er auch schon gefilmt und auch meine Puppen. Einmal musste meine Mutter meinen Vater aus Eifersucht erschießen, die Hände vors Gesicht schlagen und Hilfe, nein, Hilfe rufen. Das sah sehr gut aus, aber mein Vater bekam trotzdem eine Wut, weil meine Mutter mittendrin lachte. In Afrika mietete mein Vater extra einige nackte Leute aus dem Urwald, die mich entführen mussten. In einem anderen Film legte er mir eine Gummischlange auf die Brust. Ich musste dann schreien, er kam aus dem Gebüsch hervor, tötete die Schlange und rettete mich. Einmal wollte er sich aus dem Fenster eines fahrenden Zuges hängen lassen, an einem Betttuch, das er am Gepäckträger angebunden hatte. Als meine Mutter sich weigerte, ihn zu filmen, gab es eine Schlägerei. Mein Vater ging auf meine Mutter los, sie schrie, ich schlug auf meinen Vater ein, er drehte sich um, peng! Mein Gesicht quoll wie ein Brotteig auf und meine Mutter musste mich in der nächsten Stadt zum Arzt bringen. Bei meinem Vater gibt's oft eine Schlägerei. In dem Land, aus dem er kommt, ist das üblich. In den Filmen meines Vaters spricht er manchmal seine Muttersprache. Meine Mutter und ich haben meist stumme Rollen oder wir müssen Hilfe rufen. Mein Vater spricht mit seinem Frack wie mit einem Menschen. Niemand kennt mich so gut wie mein Frack, sagt er. Er ist sein Glücksbringer, mit dem er schon im Zirkus auftrat, noch bevor er meine Mutter kannte. Er wird sich nie von ihm trennen. Diktatoren und wichtige Leute haben ihn in diesem Frack gesehen. Nach seinem Tod will er ihn dem Zirkusmuseum schenken, damit man sich auch später an den großen Zanderika erinnern soll. Dieser Frack hat die Welt gesehen, sagt er. Er hat viel zu erzählen. Was? Frage ich. Mein Vater verbrennt Zeitungspapier, schminkt sich mit der Asche dicke Augenbrauen und einen Schnurrbart, zieht den Frack an und macht ein finsteres Gesicht. Ein gebürtiger Ausländer hatte seine Schuhe verloren. Er hatte sie in seinem Haus liegen lassen und das Haus in einen Fluss weggeworfen. Oder hatte sich das Haus selbst hineingeworfen? Der gebürtige Ausländer ging von Fluss zu Fluss. Einmal fand er einen alten Mann unter Wasser mit einem Schild um den Hals. Hier Himmel. Der Ausländer fragte, wie, Himmel? Der Alte zuckte die Achseln und zeigte auf das Schild. Das Haus tauchte dann wieder auf, aber an einem ganz anderen Ort. Und wahrscheinlich war es ein anderes, denn es konnte sich an die Schuhe des Ausländers nicht erinnern. Später verlor das Haus seine Tür. Hat der Frack diese Geschichte erfunden? Frage ich. Nein, sagt mein Vater. Das ist unsere Geschichte.